So, hallo zu unserer allerersten Folge des Offenbarungsseminars im Jahre 2014. Und damit beginnen wir jetzt das 2008, 9, 10, 11, 12, 13, das siebte Jahr, in dem wir die Offenbarung studieren. Obwohl 2008 nur ein kleiner Ausschnitt war, nämlich von Oktober bis Dezember. Aber das siebte Jahr, in dem wir das jetzt schon tun, mal sehen, wie viele Jahre wir noch brauchen werden. Wir haben ja schon über die Hälfte geschafft, nicht wahr? Wir sind Offenbarung 13, wollen heute Offenbarung 13, Vers 7 betrachten. Und bevor wir das tun wollen, möchten wir wie jeden Abend ein Gebet sprechen, dadurch ein, wo es möglich ist, dazu niederzuknien. Und dann starten wir mit dem Studium. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für das Buch der Offenbarung. Wir danken dir, dass wir daraus wertvolle Informationen für unsere Zeit entnehmen können und auch wertvolle Anregungen für unsere Beziehung zu dir. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt dein Wort studieren, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Freude schenkst und dass wir dich erkennen können in dem, was wir sehen und lesen. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Wir sind immer noch in Offenbarung 13, jenem besonders bekannten und populären Kapitel über den Antichristen, über das Papsttum im Mittelalter. Und wir sind jetzt in Vers 7 angelangt, nachdem wir die letzten beiden Male in Vers 5 und 6 die Lästerung angeschaut haben. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und die Lästerung gegen Gott und gegen das Zelt und gegen den Namen und gegen die im Himmel wohnen. Wollen wir heute zu Vers 7 gehen. Lesen wir mal gemeinsam Offenbarung 13, Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, was zu tun? Krieg zu führen. Mit wem? Mit den Heiligen. Und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Also das ist, denke ich, wahrscheinlich nicht der schwerste Vers der Offenbarung. Relativ eindeutig. Aber wir wollen trotzdem einige Dinge hier anschauen und vielleicht auch noch vertiefen. Zunächst einmal, woher kommt diese Formulierung oder welcher Bibeltext sagt fast das Gleiche? Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Gibt es einen anderen Bibeltext, der eine fast ähnliche Formulierung verwendet, über die gleiche Zeit mit der gleichen Macht und dem gleichen Inhalt? Auf Morgen 11 kommen wir gleich dazu. Erstmal gehen wir zu Daniel 7. Daniel 7 ist auf sicherlich die allerdeutlichste Parallele. Welchen Vers habt ihr denn da im Hinterkopf gehabt? Ja, schauen wir mal Daniel 7 an. Überhaupt Daniel 7, Offenbarung 13, wie wir jetzt schon ganz oft gesehen haben, sind ganz, 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 ganz eng verknüpft. Also Offenbarung 13 ist fast wie eine Weiterführung von Daniel 7. Schauen wir mal Vers 21 an. Da haben wir nämlich, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit wem? Mit den Heiligen und sie überwand. Also das ist fast, also Offenbarung ist fast ein Zitat davon. Ja? Also das ist eine der Verse, die so deutlich machen, dass das kleine Horn von Daniel 7 das T aus Offenbarung 13 sein muss. Ja? Das Papsttum. Haben wir schon tausendmal jetzt angeschaut, nur nochmal für euch hier zur Bestätigung. Und in Vers 25 haben wir eine ähnliche Formulierung. Schaut mal, Vers 25. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Das ist auch ein auch ähnlicher Gedanke, dass sie vernichtet werden. Und er wird danach trachten, Zeit und Gesetz zu ändern. Und dann haben wir auch die Idee, dass etwas in seine Gewalt gegeben wird. Ja? Haben wir die Idee in Offenbarung auch? Offenbarung 13? Da hieß es wie? Wie wurde, war das ausgedrückt, dass etwas in seine Gewalt gegeben wird? Ihm wurde Vollmacht gegeben über die Nationen und Stämme und so weiter. Ja? Und hier heißt es, sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das heißt, dieser Vers in Offenbarung 13, Vers 7 spielt zu welcher Zeit? Genau, im Mittelalter von?
1798.
Genau, bis 1798 von? 1538, ja. Also durch diese Verbindung zu Daniel 7, Vers 25 können wir wissen, dieses, ihm wurde Vollmacht gegeben über die Völker, ist eine genaue Entsprechung der 1260 Jahre, ja. Aber es gibt noch andere Verse im Buch Daniel, die auch von derselben Zeit sprechen, auch denselben Gedanken ausdrücken und noch zusätzliche Informationen geben. Schaut mal mit mir in Daniel 8. Wo in Daniel 8 wird etwas gesagt darüber, dass die Heiligen vernichtet werden durch das kleine Horn? Ja, danke schön. Sehr gut, Mann. In 24 und Vers 25. Da haben wir genau solche Verse auch. Vers 24 heißt es: Und seine Macht wird was sein? Stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Warum war die Macht des Papsttums stark, aber nicht in eigener Kraft? Überlegt mal kurz. Ja? Warum waren sie stark, aber nicht in eigener Kraft? Hm? Genau, weil das Papsttum war nie ein großes Weltreich. Ja? Selbst in seiner größten Ausdehnung war das nur so ein kleiner mittelitalienischer Staat. Es war deswegen so stark, weil wenn der Papst Hü geschrien hat, haben die französischen Armeen Hü gemacht. Und wenn der Papst Ho geschrien hat, haben die spanischen Armeen Ho gemacht. Ja, also die Idee ist, das Papsttum hat die ganzen europäischen Armeen unter sich gehabt. Ja, es war stark, aber nicht in eigener Kraft, sondern durch die Könige, die mit der Hurei getrieben haben. Es heißt weiter, er wird ein was anrichten? Was für ein Verderben? Entsetzliches, ein erstaunliches Verderben anrichten. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Also hier haben wir auch nochmal diesen Gedanken, dass das Papsttum eine ganze Zeit lang erfolgreich sein wird. Und zwar, was wir hier lernen, nicht durch eigene Kraft, sondern durch andere Kraft. Übrigens, wisst ihr, wenn man über die Inquisition spricht, dass eines der Hauptargumente der katholischen Kirche ist, wir haben es ja gar nicht gemacht, das war die zivile Macht, das waren die Kaiser, denn die Urteile sind immer vollstreckt worden von der zivilen Macht. Also Beispiel, wenn Jan Hus in Konstanz verbrannt worden ist, dann ist er zwar von einem Kirchentribunal verhört worden, von einem Konzil, und als das Konzil gesagt hat, du bist Ketzer, dann hat das Konzil den Ketzer Jan Hus genommen und hat es der staatlichen Gewalt übergeben. Und dann war es die staatliche Gewalt des Deutschen Römischen Reiches, das ihn umgebracht hat. Und das ist in der Bibel vorhergesagt. Ja. Vers 25. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der... Übrigens, bevor wir weiterlesen. Das bedeutet, wenn sich das am Ende wiederholt, dass wir davon ausgehen sollten, dass das Papsttum wiederum andere Nationen benutzen wird, um seine Ziele durchzusetzen. Ja. Es war noch niemals eine eigene militärische Macht. Es hat immer andere benutzt. Vers 25. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Also er wird viele verderben. Hat jemand ein anderes Wort? Bei mir steht, und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Hat jemand eine andere Übersetzung? Was habt ihr? In Frieden? Oder unversehens, genau. Also unversehens ist auch dieses so plötzlich. Aber in Frieden ist das Elberfelder? Ach so, ja. Also, okay. Genau. Also manche Übersetzungen, auch die englische King James oder auch in der Schlacht unten in der Anmerkung, heißt auch im Frieden. Das heißt, die Idee ist also, wenn ich Krieg erkläre und sage, hey, ich erkläre, also wenn Deutschland Polen den Krieg erklärt, ja, oder umgekehrt, dann können sich beide darauf einrichten. Aber wenn Deutschland Polen angreift, ohne Krieg zu erklären, dann vernichtet man sie im Frieden, sozusagen. Ja? Sie sind sorglos, unversehens, ohne dass sie das geahnt haben. Unerwartet, genau. Das passt das gut zusammen. Unerwartet. Das heißt, das Papsttum schlägt unerwartet zu. Ja? Und es vernichtet dort, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Gläubige Christen. Und jetzt gehen wir noch zu einem Kapitel in Daniel, wo wir noch mehr darüber lernen können. Und zwar in Daniel Kapitel 11. Das ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, meistens, aber wir wollen heute ein bisschen mehr hineinschauen. In Daniel 11, lesen wir Vers 31, da geht es jetzt um diese kleine Hornmacht, die jetzt hier in Daniel 11 nicht mal kleines Horn ist, sondern der König des Nordens. Ihr wisst, es gibt in Daniel 11 den König des Nordens und den König des Südens. Und das zieht sich durch ganz Daniel 11 durch. Das geht los bei den Diadochen, dann gibt es den König des Nordens, den König des Südens und dann kommt das Römische Reich. Und dann ab Vers 31 kommt die Zeit des Mittelalters, wo der König des Nordens das Papsttum ist. Schau mal Vers 31. Vers 31. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum die Zuflucht entweihen und das Beständige abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Das ist identisch mit dem, was in Daniel 8 beschrieben wird, über das kleine Horn. Und dann kommt Vers 32. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Also wodurch kommt Abfall? Durch Schmeicheleien, ja, durch politische Mittel. Die Leute aber, das ist ein ganz, ganz toller Vers, der hier steht, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Zu Beginn des Mittelalters, oder zu Beginn dieses päpstlichen Abfalls, gibt es zwei Gruppen. Die einen, die sich durch Schmeichelei verleiten lassen, durch du kriegst das und jenes und ich gebe dir das, wenn du mitmachst und weltliche Ehre und Geld. Und dann gibt es aber Leute, die bleiben fest. Und warum bleiben die Leute fest, die festbleiben? Weil sie ihren Gott kennen. Das ist das Geheimnis, auch für die Endzeit. Die Leute, die ihren Gott kennen, nicht nur wissen, dass es einen Gott gibt, sondern die ihren Gott kennen, die bleiben fest. So ist es damals auch gewesen. Und dann schaut man, wie es weitergeht, Vers 33. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Das heißt, es gibt einige wenige, die verständig sind, ja, die Prophezeiungen kennen, die wissen, dass das vorhergesagt ist, die wissen, was die Wahrheit ist. Und wie hat sich das historisch erfüllt, dass die vielen, dass die Weisen, die Verständigen, die vielen unterweisen werden? Wie hat sich das erfüllt? Wenn Waldenser und Albigenser und andere kilometerweise gewandert sind, um in fernen Ländern die Wahrheit so unter dem Ladentisch quasi weiterzugeben. Ja? Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Muss man nicht lange drüber reden, was da passiert ist. Ja? Diese treuen Verkündiger der Wahrheit sind ermordet worden, verbrannt worden, in Gefangenschaft gebracht worden und sind geplündert worden. Ja? Buchstäblich. Hat sich alles buchstäblich erfüllt. Vers 34. Und dem Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und das gefällt mir, und das ist besonders interessant, und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch das ist passiert, nicht wahr? Dass viele vorgegeben haben, an die Wahrheit zu glauben. Und dass auch unter den Waldensern und später den Reformatoren nicht jeder ein wahrer Waldenser und ein wahrer Reformator war. Vers 35. Und auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Wann ist die Zeit des Endes? 1798. 1848 ist in der Zeit des Endes, ja. Schon vollkommen richtig. Aber 1798 ist der Beginn, wo die Zeit des Endes beginnt, nicht wahr? Bis dahin sollen sie also verfolgt werden und unterliegen. Das heißt, für über 1000 Jahre war das Volk Gottes eigentlich immer am Verlieren. Immer am Verlieren, Verlieren, Verlieren. Denn die Prophezeiung hatte gesagt, das kleine Horn würde die Heiligen überwinden, richtig? Jetzt kommt der interessante Gedanke, das sollte nur bis 1798 so sein. Nur bis 1798. Gottes Volk soll nicht immer verlieren, Gottes Volk soll auch mal gewinnen. Und in der Endzeit soll Gottes Volk gewinnen, nicht wahr? Obwohl sie natürlich auch verfolgt werden. Das natürlich. Und genau, wir gehen noch ein bisschen weiter und schauen uns mal Folgendes an. Jemand hat von euch Offenbarung 11 angesprochen. Wer war das? Wo kommt Offenbarung 11 hier ins Spiel? Welchen Vers hattest du denn im Hinterkopf? Achso. Genau. Wir haben so ein bisschen haben wir das in Vers 2 auch, ja? Offenbarung 11, Vers 2. Aber den Vorhof, Vers 8, ah, da kommen wir zu. Genau, ich weiß warum. Aber lesen wir Vers 2, ja? Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und missen nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, ja, ist auch wieder, besiegen, überwinden, ja, kaputt machen, 42 Monate lang. Immer wieder haben wir diese Zeitprophezeiung, dass für diesen Zeitraum der 1260 Jahre Gottes Volk im Unterliegen waren. Sie waren immer in der Minderzahl, sie waren immer verfolgt und besiegt. In Vers 7 und 8 haben wir eine ganz interessante Parallele. Aber schauen wir mal Vers 7 und 8 an. In Offenbarung 11, Vers 7 und 8 heißt es, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Spricht das von der Zeit des Mittelalters? Das war Französische Revolution. Könnt ihr euch erinnern, wer wird hier gekreuzigt, wer wird hier umgebracht? Die zwei Zeugen. Und die zwei Zeugen sind? Altes Neues Testament. Von wem? Von dem Tier, das herauskommt, nicht wahr? Das ist der Atheismus der Französischen Revolution. Und trotzdem wird dieselbe Formulierung verwendet, Krieg machen. Denkt mal drüber nach. Im Mittelalter macht das Papsttum Krieg gegen die Heiligen, gegen die Waldenser, die Albigenser, die Reformatoren. Später macht das atheistische Frankreich Krieg gegen die Bibel. Übrigens, wie hat man Krieg gegen die Bibel gemacht? Wie hat man sie versucht zu vernichten? Man hat erstmal sie verboten, nicht wahr? Und dann hat man sie verbrannt. Was hat man mit den Waldensern vorgemacht im Mittelalter? Erst hat man sie verboten, dann hat man sie verbrannt. Das heißt, dieselbe Methode wird immer wieder angewandt. Es ist immer die gleiche Methode. Ja? Verbieten, zerstören, besiegen, umbringen, ausrotten. Ich meine, geistlicher Kampf ist ja wie meinst du ein geistlicher Kampf? Genau.
Also auch geistlich nicht.
Oder? Ganz genau. Das ist ja in beiden Fällen immer ein geistlicher Kampf. Ja? Letztendlich. Denn wenn man gegen die Bibel kämpft, ist das ein geistlicher Kampf, selbst wenn man sie buchstäblich vernichtet. Hier ist ja damit ja auch gemeint, dass nicht Sodom und Ägypten nicht buchstäblich Sodom und Ägypten sind, sondern geistlich, also im übertragenen Sinne. Dass es um den geistlichen Gehalt von Sodom geht und um den geistlichen Gehalt von Ägypten. Und damit ist natürlich die Bibel auch geistlich kaputt gemacht worden, ganz klar durch den Atheismus. Wo kommt noch das Wort Kampf vor oder Krieg in der Bibel, in der Offenbarung? Wo gibt es noch einen Krieg? Also wir haben gesehen den Krieg des kleinen Horns im Mittelalter. In Offenbarung 12, Vers 7. Übrigens, ist da auch derselbe Kampf? Also im Mittelalter hatten wir Papsttum gegen die Heiligen. Ja? In Offenbarung 11 haben wir Französische Revolution gegen die Bibel. Haben wir so einen ähnlichen Kampf in Offenbarung 12, Vers 7 auch? Michael und Engel. Da haben wir den Urkampf. Ja? Michael kämpft gegen den Drachen. Übrigens, wer gewinnt dort? Michael gewinnt. Ja? Das ist interessant. Worum geht es in diesem Kampf dort zwischen Michael und dem Drachen? Die Satan wurde weggeworfen. Warum? Wegen dem Gesetz, nicht wahr? Es ging um das Gesetz und wir können das noch nachvollziehen, wenn wir Vers 17 anschauen. In Vers 17 haben wir: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen. Mit wem? Den Übrigen. Von welchem Kampf ist hier die Rede? Gegen die letzte Gemeinde. Also wir haben jetzt vier Kriegsphasen, okay? Wir haben den Krieg zwischen Satan und Christus im Himmel. Wir haben den Krieg zwischen Gottes Gemeinde und dem Papsttum im Mittelalter. Wir haben den Krieg zwischen der Französischen Revolution und der Bibel Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann haben wir den Kampf Satans gegen die Endzeitgemeinde. Was haben alle vier Kriege gemeinsam? Es geht immer ums Gesetz Gottes. Im Himmel ging es um das Gesetz Gottes. Im Mittelalter ging es darum, dass das Papsttum Zeit und Gesetz ändern wollte. In der Französischen Revolution hat man was eingeführt? Die Bibel? Nee, was man eingeführt hat. Menschenrechte, genau. Anstatt der 10 Gebote. Und was wird in der Endzeit sein? Sonntagsgesetz. Ja. Es sind immer kleine Unterschiede in der konkreten Ausformung, das ist immer dasselbe Prinzip. Es geht immer um das Gesetz Gottes. Die ganze Bibel kann beschrieben werden als der Krieg über das Gesetz Gottes, der Kampf. Und je nachdem, wie man sich zum Gesetz Gottes stellt, stellt man sich auf eine der beiden Kampfesseiten. Gut, schauen wir noch was an. In Offenbarung 13, Vers 7 heißt es ja, es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Diese Formulierung ist ja nicht ganz ungewöhnlich, oder? Wo kennen wir die noch her? Matthäus 24, 14, da heißt es zumindest, dieses Evangelium vom Reich wird in aller Welt gepredigt werden. Dann wird das Ende kommen. Da geht es darum, dass wir alle Völker... Genau. Genau, es, also sowohl Gott als auch der Satan haben das Ziel, die ganze Welt zu erreichen, ja? Genau. Wir kommen jetzt zu Offenbarung 14, Vers 6. Vorher schaut mal mit mir noch in Offenbarung 11, Vers... Moment. Vers 9. Offenbarung 11, Vers 9. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Um wen geht es nochmal? Um welche Leichname? Die Leichname von? Von der Bibel. Weiß jemand noch, wann das gewesen ist, diese, was diese 3,5 Tage bedeuten? Schon ein bisschen her, dass wir das behandelt haben. Das war, glaube ich, im Jahre 2011 oder 12. Genau, das waren 3,5 Jahre am Ende des 18. Jahrhunderts, während der Französischen Revolution. 3,5 Jahre, wo die Bibel verboten war, ja, und im ganzen Land die ganze Religion ausgelöscht war. Und die Bibel sagt, dass alle Nationen und Stämme und Völker, also sich darüber freuen werden, nicht wahr? Vers 10 auch. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Warum haben sich wohl die Völker und die Menschen so sehr gefreut, als die Bibel so in den Dreck gezogen worden ist, während der Französischen Revolution? Denkt mal scharf nach, das stimmt. Aber jetzt auch mit dem Bewusstsein, was wir gerade in Offenbarung 13 gelesen haben. Warum haben die Menschen während der Französischen Revolution, die Völker, Nationen und Stämme, sich so sehr gefreut, als sie gesehen haben, was mit der Bibel passiert? Was hat dazu geführt? Sie haben sich gegen die Kirche gewehrt? Ja? Was haben wir gerade in Offenbarung 13? Okay, vielleicht ist meine Frage etwas seltsam. Ich verstehe schon. Schaut mal in Offenbarung 13, Vers 7. Lass mal den Finger in Offenbarung 11 und dann wir gehen zu Offenbarung 13, Vers 7. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Jetzt lest nochmal Offenbarung 11, Vers 9. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen 3,5 Tage lang. Sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräbern gelegt werden. Welches dieser beiden Verse hat sich zuerst erfüllt? Offenbarung 13, Vers 9. Das heißt, zuerst hatte das Papsttum volle Macht über Völker, Nationen und Stämme. Ja? Und dann, als die Macht vorbei war, haben die Völker und Stämme sich gefreut, als die Bibel in den Dreck gezogen worden ist. Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? Dass es am Ende auch so sein wird, ja? Ja, ich meine, am Ende haben sich ja die Menschen haben sich ja in der Französischen Revolution auch gegen den Papst gewandt, nicht wahr? Aber trotzdem können wir eine Sache lernen. Wie lange, ja? Im Mittelalter, ja? Genau. Im Mittelalter. Nicht bei der Französischen Revolution, ja? da waren sie Atheisten. Also, was muss passieren, damit ein Mensch, der einigermaßen klar denken kann, ein Buch, egal ob er jetzt glaubt oder nicht, ja, ein antikes Buch, verbrennt? Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Schaut, was ich damit versuche euch, oder worauf ich hinaus wollte, ist, wie lange hat das Papsttum Kontrolle über die Menschen gehabt? 1260 Jahre. Und 1260 Jahre Kontrolle über die Menschen hat dazu geführt, dass die Menschen dann sogar bereit waren, die Bibel zu kreuzigen oder zu verbrennen. 1260 Jahre lang hat man sie zwar gelehrt, die Bibel ist ein heiliges Buch, aber die Kontrolle, die das Papsttum ausgeübt hat, hat so ihr Denken geformt, dass sie dann von nichts mehr zurückgeschreckt sind. Es waren jene Völker und jene Menschen, die vom Papsttum kontrolliert waren, die dann diese ganzen Gräuel begangen haben. Was will ich damit sagen? ein langer Zeitraum päpstliche Vorherrschaft bereitet die Menschen vor, die größten Gräuel zu beginnen. Auch wenn die sich am Ende selbst gegen das Papsttum wenden. Ja? Genau, ja. Das heißt, die Idee ist, diese Vollmacht, die das Papsttum ausgeübt hat im Mittelalter, hat die Menschen in ihrem Denken, in ihren Werten, in ihrer Kultur geformt. Und zwar negativ, sehr, sehr negativ. Und als dann irgendwann das explodiert ist, war da nichts Gutes mehr in ihnen, sozusagen. Ja. Okay, was ist die praktische Lektion dafür? Dass viele Dinge, schaut, die Französische Revolution war sehr kurz, oder? Aber sehr viel ist in kurzer Zeit passiert. Aber die Vorbereitung dafür, sozusagen die geistliche, ging über Jahrhunderte. Wir fragen uns, wie kann das sein? Man könnte sich anders fragen. Ich muss meine Gedanken ordnen. Man fragt sich, wie können Völker wie die Franzosen, die Jahrhunderte christlich gewesen sind, plötzlich die Bibel verbrennen? Ja? Wir fragen uns vielleicht auch, wie werden Menschen, die jetzt seit Jahrzehnten hier in Deutschland in Frieden leben, in Demokratie, plötzlich andere verfolgen? Aber ein langer Zeitraum einer bestimmten Propaganda, einer bestimmten Denkweise, die aufoktroyiert wird, transformiert im Geheimen. Und plötzlich tun dann die Menschen Dinge, von denen man niemals geglaubt hat, dass es möglich ist, weil der Sauerteig gewirkt hat. Das ist die Idee.
Ja, aber darum genommen auch, die haben auch die Bibel nicht gewusst. Die haben
ganz genau, sie kannten die Bibel nicht, ja.
Ja, und die haben ja, und da konnte man ganz verlieren. Und darum, wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel wissen und Gottes Wort. Dann können sie uns nicht verlieren, weil mit Gott ist. Ja. Aber die meisten waren ja, so wie auch bei Papsttum, Leute, die wollten nur leben gut und schön und andere herrschen. Ja, und die anderen wollen ja auch herrschen. Und da haben sie zusammen
geherrscht. Ja, ganz genau. Ganz kurz noch ein, sehr wichtig, was du sagst. Schau mal in Offenbarung 17, Vers 15, wo wir diesen Gedanken noch weiter ausführen können. Offenbarung 17, Vers 15. Dass nämlich das ganze Prinzip Babylon daran hängt, dass Leute ihn sie unterstützen. Schaut mal in Offenbarung 17, Vers 15. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Babylon kann nur deswegen existieren, weil es Massen gibt, die sie unterstützen. Das war im Mittelalter so. Das Papsttum konnte nur existieren, seine Vorherrschaft ausüben, weil es dort Nationen gab, die sie unterstützt haben. Und deswegen hat Gott eine Botschaft an diese Menschen, diese Völker, diese Massen, diese Nationen, die eigentlich Babel unterstützen, aber genauso gut auch Gott unterstützen könnten. Und deswegen sagt die Bibel, schaut mal in Offenbarung 11, Vers, in Offenbarung 10, Vers 11. Offenbarung 10, Vers 11. Und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Das ist der Johannes, der gerade die Enttäuschung erlebt hat, nicht wahr? Das Buch war süß im Mund und bitter im Magen, Beispiel für die Adventbewegung, die ihre Enttäuschung erlebt hat und dann einen Auftrag bekommt. Und wohin soll der Auftrag gehen? An alle Nationen, Völker, Stämme und Sprache. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Offenbarung 14, jetzt kannst du kommen, Maria. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, den auf der Erde wohnen, und zwar jede Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Jetzt Achtung! Oftmals ist ja so, dass die dreifache Engelsbotschaft mal beschränkt wird auf die erste Engelsbotschaft, nicht wahr? Weil da geht es ja um fürchtet Gott, gib ihm die Ehre und so weiter. Warum ist die zweite Engelsbotschaft von Babylon so wichtig? Ja, sie sollen erkennen, was da los ist. Warum noch? Denken wir mal jetzt scharf nach, die Verse, die wir nacheinander gelesen haben. Warum muss man den Völkern und Nationen und Stämmen und Sprachen sagen, dass Babylon gefallen ist? Ja? Weil es in der Bibel steht? Weil die Völker, Nationen und Stämme und Sprachen wo sind? In Babylon. Denn die Völker sind ja die Wasser, die die Hure unterstützen. Das heißt, wenn ich mein Missionsziel sind die Völker, richtig? Aber die Völker sind in Babylon. Wenn ich also die Menschen wirklich erreichen will und ihnen helfen will, muss ich sie auch über das aufklären, wo sie sich gerade befinden. Ganz genau. Und weil das Papsttum Kontrolle ausüben möchte über die Völker, muss man sie davor warnen und sagen, hey, wollt ihr euch wirklich kontrollieren lassen? Wollt ihr wirklich eine Macht über euch haben oder wollt ihr Jesus dienen? Ja. Deswegen muss man über Babylon sprechen. Wenn man nicht über Babylon spricht, sondern einfach nur sagt, naja, hab Jesus lieb, dort in Babylon, dann täuscht man sie und verführt sie. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz noch, schaut mal in Offenbarung 7, Vers 9. Da wird uns nämlich gezeigt, dass dieses Bemühen zumindest teilweise Erfolg hat. Teilweise, weil natürlich nicht alle Menschen sich bekehren werden, aber doch so, dass sich Folgendes sagen lässt. In Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die, wer zählen konnte? Niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ist nicht toll, dass es im Himmel nicht nur Deutsche und Italiener geben wird, sondern auch Brasilianer und Japaner und Koreaner und Chinesen und ich weiß nicht, alle, aus allen Völkern wird es da Leute geben, aus allen Nationen. Das ist doch toll, oder? Also es ist besonders, besonders toll für die, die in einem ganz kleinen Land leben, dass die Wahrscheinlichkeit dann höher nicht. Nein, aber das ist der Gedanke, dass der Auftrag, der in Offenbarung 14 gegeben wird, hier seine Erfüllung findet. Ja? Es hat alle erreicht. Letzter Gedanke, bevor wir schließen auf heute. Gehen wir zu Offenbarung 13 nochmal zurück. Offenbarung 13, Vers 7. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Frage. Wo in diesem Vers ist Jesus? Damit wollen wir schließen. Das ist die Offenbarung Jesu, nicht wahr? Okay, Jesus in den Heiligen, ja, das stimmt. Sehr gut. Also damit kämpft der Satan auch eigentlich gegen Jesus. Er kämpft ja nicht gegen uns, weil wir sind, wer wir sind, sondern weil Jesus in uns ist, ja? Deswegen. Je mehr wir Jesus widerspiegeln, desto mehr kämpft er gegen uns, ja? Sehr guter Gedanke. Wo noch? Wo kann man Jesus noch erkennen hier in diesem Vers? Okay, ja, ist auch im Krieg, ja, genau. Ja. Also hier gibt es drei Dinge, nicht wahr? Hier geht es ja um den Antichristen. Was heißt Antichrist? Der Gegenchristus, aber auch der Stellvertreter, nicht wahr? Also das ist das Gegenstück sozusagen. Ja? Dieser Stellvertreter von Christus, der Gegenchristus, der falsche Christus, er macht drei Dinge, nicht wahr? Er führt Krieg. Was macht er dann? Überwindet und dann? Hat er Vollmacht, ja? Also nochmal. Er führt Krieg, überwindet und er bekommt Vollmacht. Über alle Nationen. Jetzt könnte das sein, dass der Antichristus etwas tut, was auch der Christus tut. Führt Christus auch Krieg? Ja? Und was ist der nächste Schritt? Er führt Krieg und? Überwindet und? Er bekommt Vollmacht. Genau in der Reihenfolge. Christus hat gekämpft im Himmel und dann auf der Erde. Hat Christus auch überwunden? Woher wissen wir das? Er sagt, genau, in Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, den werde ich geben mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Er hat überwunden in der Wüste, als er gesagt wird, er überwunden. Er steht geschrieben. Er hat den Satan überwunden, er hat den Tod überwunden und als er den Tod überwunden hat, wurde ihm was gegeben? Vollmacht. Er sagt Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel, wie im Himmel so auch auf Erden. Das Papsttum hat nichts weiter getan, als Jesus Christus billig zu imitieren. Die tödliche Wunde, Imitation. Ja? Der Kampf, billige Imitation. Überwinden, billige Imitation. Das heißt, wenn wir den Antichristen betrachten, sollten wir eigentlich Christus betrachten, damit wir sehen, wie schwach eigentlich der Antichrist ist. Denn was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja. Ja, Jesus sagt ja auch, ihm wurde gegeben, ja? Klar. Das Papsttum überwindet wen? Die Guten. Und was überwindet Jesus? Das Böse. Das ist genau das Gegenteil. Satan, das Papsttum kämpft gegen das Gute und überwindet das Gute. Jesus kämpft gegen das Böse und überwindet das Böse. Das Papsttum benutzt andere Mächte. Jesus kämpft mit eigener Kraft. Mit eigenen Prinzipien, nicht wahr? Wer verliert? Ja klar, am Ende verliert er, klar, logisch. Übrigens, wodurch hat Jesus gesiegt? Am Kreuz. Wie sah das aus? Für die größte Niederlage auf der Welt, nicht wahr? Das heißt, die Art zu kämpfen und die Art zu überwinden ist genau entgegengesetzt. Der eine überwindet, indem er sich selbst erhöht, nicht wahr, sich zu Gott macht. Der andere überwindet, indem er sich selbst erniedrigt. Dadurch überwindet er. Der eine überwindet, indem er die Bibel verbieten lässt. Der andere überwindet, indem er sagt, es steht geschrieben. Und ihr könnt einen Punkt nach dem anderen durchgehen. Das ist genau das Gegenteil. Und trotzdem so ähnlich. Das Papsttum ist eine falsche Kopie. Und wenn wir das sehen, sollten wir erst recht unsere Augen richten auf den wahren Christus. Ja, den wahren Sieger. Gott sei gedankt, dass wir den Sieg haben in Jesus Christus. Amen. Nächste Woche mehr dazu in Offenbarung 13, Vers 8. Dann geht es um das Buch des Lebens des Lammes. Und dann werden wir das weiter vertiefen. Wollen wir noch gemeinsam zu einem Gebet aufstehen? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du uns lieb hast und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Wir danken dir für das Studium dieses Vers in der Offenbarung, dass wir sehen konnten, dass auch da, wo der Antichrist beschrieben wird, deine Prinzipien noch sichtbar werden, nämlich im Kontrast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du der wahre Christus bist, dass du der wahre Überwinder bist, der wahre Kämpfer und der wahre Sieger. Wir möchten uns ganz anschließen und dich bitten, dass du auch in unserem Leben uns diesen Sieg schenkst, dass wir überwinden können und uns mit dir auf deinen Thron setzen können. Sei du bei uns, in deinem Namen. Amen. 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 Dann habt einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Gottes Segen. Amen.